Humpy, anche la gaccia, anche il samenzo, anche il tetz, anche il spice, keeping la rendis, aho, la rendis, e la banca, il pendenk, samenzen, brut king, venzinke, hatun garpe, hanja, e transition, hatun monai, hatun ilonke, hatun yate. Humpy, papa, humpy, mama. Toma, panandista, bendice, samenzi, calpanche, protege, la rendista, su marta, alto, misayo, pampa, misayo, cora, jacole, humpy, huato, coca, jau, juena, llama, glapa, espirista, cuna. Somos sabiduría, somos monaiki, somos lengaiki, somos yateiki, somos guay con Jesús. ¡Ajo!
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse, Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne, das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Ja, wenn ihr da gehört habt, das war Don Basilio. Wer das ist und was er da mit uns gemacht hat, der alte Schamane, das erklärt euch Suse gleich. Ganz herzlich willkommen zur, ja, wahrscheinlich vorletzten Folge vom Kettensägen-Tango innerhalb des Mutmach-Podcasts. Suse und Hajo Schumacher sind auf Workation gerade in Peru. Wir versuchen, den Winter außerhalb Deutschlands zu verbringen und trotzdem zu arbeiten, was uns mal mehr, mal besser, mal schlechter gelingt. In diesem Fall haben wir garantiert nicht. Doch, Suse, du hast gearbeitet, weil Don Basilio ist ja eigentlich ein Kollege von dir. Erzähl, wie sind wir auf diesen Mann gekommen?
Nicht wir, sondern ich.
Entschuldigung.
Ich denke schon länger darüber nach, was wir für einen Zugang zur Natur eigentlich haben in Deutschland. Und der ist ja sehr von oben herunter. Also Natur ist etwas, was wir als Ding betrachten, wenn du so willst. Und es gibt natürlich andere Länder, andere Sitten. Ich habe in meinem Buch mit den Hunikuin gesprochen, die ein sehr anderes Bild haben und sich eher als Teil der Natur wahrnehmen.
Ganz kurz,
und
die Hunikuin, für alle, die es nicht wissen, ein Stamm gar nicht so weit weg von hier im brasilianischen Amazonas.
See.
Die sehr naturverbunden dort mit Pachamama, also der großen Mutter Erde, leben.
Genau. Und wir stellen auch in die Shownotes noch das Gespräch mit Alexandra Schwarz-Schilling, die den Verein Living Gaia leitet und mit den Hunikuin zusammenarbeitet. Unter anderem dafür sorgt, dass Land gekauft wird, dass dieser Teil im Regenwald, in dem die Hunikuin leben, erhalten wird. Und dieses Wissen, das die haben, weil sie über Jahrtausende mit dem Regenwald zusammenleben, nicht verloren geht.
So, jetzt aber mal zu Don Basilio, Schatz, dein neuer Lover. Du hattest im letzten Podcast, hattest du zwei junge Musiker aus Venezuela, in die du dich verliebt hast.
Genau, mit dem einen habe ich mich ja auch noch mal getroffen. Als
ich möchte keine Details. Hast. Ich möchte einfach nur, dass es dir gut geht, Schatz. So alt wie du bist.
Also du willst gleich mit Don Basilio starten, ich nicht. Ich möchte eigentlich erstmal so ein bisschen noch erzählen, was wir zwischendurch gemacht haben. Okay. Weil wir haben nämlich dieses Prinzip des, müssen wir eigentlich alles zusammen machen, haben wir weitergefahren und du bist alleine nach Machu Picchu und ich auch. Wir haben uns beide Machu Picchu angeguckt, diese Stadt.
Aber nicht zusammen.
Nee, diese Stadt, von der man nicht genau weiß, ob es nur eine Festung gewesen ist oder ob es vielleicht auch so eine Tempelstadt gewesen ist. Also es ist nicht ganz klar. Du bist da ja anders hingekommen als ich. Was hast du da erlebt?
Ich würde gerne nochmal im wahrsten Sinne des Wortes einen Schritt zurückgehen. Wir haben uns ja vor ein paar Wochen, sind wir gemeinsam zu dem Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, boah, wenn man fast 3 Monate gemeinsam verreist und wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche miteinander verbringt und zwar mit weniger Auslauf, als man den zu Hause hat. Also meistens hängt man ja in einem kleinen Hotelzimmerchen oder in irgendeiner Airbnb-Butze. Man geht zusammen essen und verbringt die ganze Zeit zusammen und ich glaube, selbst die stabilste und glücklichste Beziehung wird dann einfach mal so an ihre Grenzen gebracht. Und wir haben uns ja in Chile entschieden, du bist an die Küste gefahren, ich bin in die Wüste gefahren, wir waren eine Woche getrennt und es war gar nicht schlimm, sondern sondern ganz im Gegenteil. Wir haben, glaube ich, wenn ich für uns beide sprechen darf, uns hinterher gefreut, dass wir uns wiedergesehen haben. Wir hatten was zu erzählen. So, jeder hatte so seine Erfahrungen gemacht.
Das ist ja im Prinzip auch das Thema von Beziehung, ne? Weil da kommen ja zwei Menschen zusammen, die sich zwar irgendwie mögen oder lieben oder was auch immer, aber trotzdem auch sehr unterschiedlich sein können und eben auch unterschiedliche Ideen, Interessen, Bedürfnisse haben. Ich glaube, das hat sich so ganz gut gezeigt. Deswegen war das gut. Ich hatte zum Beispiel überhaupt gar nicht so eine richtige Lust auf Wüste. Ja?
Nee, ist doch alles prima. So und aus dieser Erfahrung heraus, die ersten 6 Wochen haben wir wirklich Tag und Nacht aufeinander geklettet. Dann hatten wir diese eine Woche Trennung, die uns beiden super gut getan hat. Und daraus hat sich quasi eine zweite Trennung ergeben. Und zwar ohne, dass das irgendjemand von uns persönlich genommen hätte oder böse gewesen wäre. Und ich hatte großen Bock, einmal so ein paar Tage durch die Anden zu wandern. Anderen wandern. So, und du mit deinem Lungenproblem bist jetzt nicht so erpicht darauf, oberhalb von 4000 Metern.
Es war gar nicht die Lunge, es war tatsächlich diese Idee, im Zelt irgendwo bei 4000 Metern zu schlafen.
4400?
So, ja, oder 4400, egal.
Matterhorn.
Es war nicht so das, worauf ich so eine Lust hatte. So, ich fand nämlich die Idee, so ein bisschen alleine durch Cusco zu streifen und mich da so ein bisschen
Mit den Musikern auch nochmal zu treffen.
Genau, das fand ich eigentlich ganz interessant.
So, und ich fand es einfach super spannend, zwischen Lamas und Alpakas oberhalb 4000 Metern zu übernachten und Leute kennenzulernen. Ich mag auch gern so Seilschaften, also so Gruppen, die dann für ein paar Tage gemeinsam. Und es war ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis, ein Naturerlebnis, ein Gemeinschaftserlebnis. Ich hatte auch das Gefühl, hier diese Bergvölker nochmal, zumindest so ein ganz klein bisschen näher kennenzulernen, bin auf unglaublich viele hübsche Ideen gekommen, dazu vielleicht später nochmal. Für mich war das total toll und ich wusste, dass du mich in einer großen Wolke der Liebe gehen lässt.
Ja.
Klammer auf, gut, dass der Alte weg ist, Klammer zu. Und ich wusste, dass du in Cusco mit Museen und hier rumgucken und mit dem Zug nach Machu Picchu fahren und da Zeit haben.
Ja, das
und,
bist du ja auch. Aber
aber so in deinem Tempo und so.
Ja.
War total nice. Mhm. Wir waren wieder so 4 Tage getrennt und ich kann es einfach nur, das mal kurz hier als kostenlose Partnerschaftsberatung, ich kann es nur empfehlen. Mhm. Eine Beziehung wird nicht besser, indem man sich noch intensiver angiftet.
Nee, überhaupt gar nicht. Aber erzähl doch mal bitte, was ist dir denn da aufgefallen? Also ich meine, Peru ist ja ein landwirtschaftliches Land, würde ich sagen. Ne?
Also man muss,
ein Land, das auch sehr unterschiedlich ist. Also das tatsächlich einerseits Regenwald hat, andererseits
Strände.
Aber auch, ja, Strände so auch, andererseits dann aber auch wieder hohe Berge. Was war für dich so das absolute Highlight an deinem Trekking-Erlebnis?
Also was mir nicht ganz klar war, ist, welch einen wirklich verschwenderischen Konsum an Coca-Blättern es gibt, und zwar völlig normal. Mhm. Ja, also wir reden hier nicht von irgendwelchen Junkies oder so, sondern von Menschen aller Klassen, aller Altersklassen, aller sozialen Klassen, die eben auch die Höhe, und wir müssen immer davon reden, dass wir hier oberhalb von 3000 Metern sind. Ne? Also da, wo ich geschlafen habe, 2 Nächte lang, das war Matterhorn. Mhm. Ja, also wir waren in unserer höchsten Höhe, waren wir auf dem Mont Blanc.
Ja.
Sind wir da mal so lang marschiert, fast 5000 Meter. Das ist hier normal. Und Coca-Blätter lindern halt so diese ganzen Erscheinungen, die Höhe so mit sich bringt. Das Erste, was ich total faszinierend fand, ist die Art und Weise, wie hier Landwirtschaft betrieben wird, mit einer unglaublichen Vielfalt. Also was Kartoffelsorten angeht, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, 3.000 bis 4.000. Alles, was wir kennen, ob das Quinoa ist, alles, was mit Mais zu tun hat, Lupinenbohnen und so weiter. Also hier das Sagrada Valley, also das heilige Tal der Inka ist die Speisekammer der Welt.
Mhm. Ja, also und weißt du, warum die Inka das damals heiliges Tal genannt haben?
Naja, weil das ja alles so super gut gewachsen ist.
Genau, weil sie nämlich beobachtet haben, dass der Mais, den sie oben angebaut haben in den Anden, viel kleinere Körner hatte als diese großen Maiskolben, die es hier unten gab mit riesigen.
Woran lag das wiederum?
Das liegt daran, dass der Boden hier durch die verschiedenen Berge und dadurch auch verschiedene Mineralien einerseits, wie sagt man, angereichert wird.
Genau, also Regen und Gletscherwasser.
Und gleichzeitig hast du Regen und Und ein gutes Klima, ne? Das kommt natürlich auch noch hinzu.
Gutes Klima und dazu sei auch noch erwähnt, es ist hier relativ wenig Viehzucht. Mhm. Also ja klar, es gibt Lamas, es gibt Alpakas, es gibt auch Kühe, es gibt auch Schafe und Hühner. Aber hier wird im Wesentlichen Gemüse angebaut.
Ja.
Nur mal so unter Klimagesichtspunkten gar nicht so doof.
Mhm.
Die Bauern hier haben drei Regeln. Die eine Regel heißt, wir helfen uns einander.
Ayuni.
Also wenn der eine Ernte hat, dann helfen alle, die einzubringen. Also man arbeitet kollektiv. Man weiß auch, dass man einen Teil seiner Arbeitskraft, das kommt noch von den Inka, die kein Geld hatten. Da wurden Steuern bezahlt, indem man einfach ein paar Wochen oder Monate
für den Staat gearbeitet hat.
Für den Staat oder die Gemeinschaft gearbeitet hat. Das war die Art, der Steuern zu bezahlen. Und dieses relativ rücksichtsvolle und kooperative Miteinander hat mich schon auch sehr beeindruckt.
Mhm.
Und es gibt hier eben keine Großlandwirtschaft, keine industrialisierte Landwirtschaft.
Nee.
Es gibt keine Maschinen, es gibt eine unglaubliche Vielfalt.
Mhm.
Und es gibt ein unglaubliches Wissen der Männer und Frauen hier in diesem Tal, in dieser Gegend, über Pflanzen, über Düngen, über Fruchtfolgen. Kein Feld wird 2 Jahre lang nacheinander mit dem gleichen Zeug bespielt. Alles das, worüber wir auch im Podcast schon geredet haben. Diese Streifen am Feld lang,
ja, ne?
Also
genau.
Wo du für die Bienen oder andere Viecher du einfach nochmal so ein bisschen so einen Grünstreifen stehen lässt. Das ist ja alles total normal.
Mhm. Ja, ja.
Und das ist für mich die Botschaft, Landwirtschaft geht anders.
Mhm. Du hast
Zusammenleben und Arbeiten geht auch anders. Ich will das hier überhaupt nicht verklären. Die haben Bildungsprobleme, die haben Gesundheitsversorgungsprobleme und. Und trotzdem zeigen die Menschen hier, man kann anders zusammenleben.
Ja, du hast ja Claudia getroffen.
Ja, die Gaucha.
Die Gaucha. Und Claudia hatte ja auch eine bestimmte Art, durch die Gegend mit dir zu reisen, ne? Indem sie Wurzeln gefunden hat, Dinge. Kannst du das mal erklären? Was hast du da beobachtet?
Nee, das hast du ja unter anderem auch heute auf unserer Wanderung zum Mount Veronica, einem der großen, hohen Berge hier.
Heiligen Berge.
Fast 6000 Meter hoch, der leider seine Schneekrone uns heute nicht gezeigt hat, lag im Nebel. Aber du hast das ja gesehen, was in diesem Boden auch in dieser Höhe noch alles, was da für eine Vielfalt wächst.
Mhm.
Ne? Wie viel Heilpflanzen, Nährpflanzen und so. Also das kannst
weißt du,
ja
was
überhaupt
das ist?
Nicht vergleichen. Und Claudia, um das noch kurz zu Ende zu bringen, die ist fast wie so ein Spürhund mit so einem Schnuppern durch die Gegend gelaufen und hat genau gesehen, so unter dem Stein wächst die und die Wurzel. Die ist gut für Magenverstimmung oder die mögen die Pferde gerne und da kannst du Meerschweinchen mit füttern oder.
Mhm.
Also diese Verbindung, und dann kommen wir vielleicht auch bei Don Basilio nochmal hin, diese Verbindung der Menschen zu ihrem Land und auch zu der Vielfalt dieses Landes und dieses ganze selbstverständliche Wissen darum, finde ich total beeindruckend.
Mhm. Das ist tatsächlich da, wo wir heute waren. Wir waren nämlich heute in einem Bergregenwald oder Wolken- oder Nebelwald. Also es ist
Cloud Forest.
Das ist ein Megadiversitätszentrum. Und die Megadiversitätszentren zeichnen sich dadurch aus, dass mehr als 5000 Arten auf 10.000 Quadratkilometer vorkommen.
Mhm.
Also ein relativ große, hohe Dichte an Diversität. Und Peru gehört auch so wie Ecuador eben zu diesen speziellen Zentren. Und was ich interessant finde, wir haben ja schon über Machu Picchu so ein bisschen geredet, das ist tatsächlich auch so ein Zentrum, weil du hast da den Übergang von diesen Bergandenregionen zum Amazonas. Und das konnte man ja auch sehen, weil die Vegetation anfängt, sich zu verändern.
Mhm.
Ja, genauso wie ich einen Tag auch alleine gewandert bin durch einen Wald, den werde ich auf Instagram auf jeden Fall auch nochmal teilen, weil der ganz, ganz anders aussieht, als was wir unter Wäldern verstehen. Und dann in einem Garten war von einem jungen Mann, der mit seiner Familie zusammen einen Versuch gerade macht, Kolibris anzulocken mit bestimmten Blumen, Kolibris zum Beispiel, mögen am liebsten den Farbton Rot.
Aha.
Ja, und er hat so 10 verschiedene Arten bei sich im Garten.
Und hat überall Feuerlöscher aufgestellt.
Genau, nee, aber hat sich hat Zuckerwasserbehälter aufgehängt, Spender, wo die Kolibris dann ranfliegen konnten und dann von diesem Zuckerwasser naschen konnten. Und er hat mir dann erzählt, er hat so über 10 verschiedene Arten in seinem Garten, aber es gibt über mindestens 100 verschiedene Kolibri-Arten in Peru. Mhm. Und die sind ja doch sehr faszinierend und auch verschieden groß und haben unterschiedliche lange Schwänze und Farben. Und ich war völlig fasziniert davon. Und das ist auch ein Teil dieser Nebelwälder, wo der dort wohnt.
Was mir noch auffiel, ist vertikales Denken. Mhm. Weil ich merke, dass ich mit meiner deutschen Art oder europäischen Art, die Welt wahrzunehmen, so eine Landkartenwahrnehmung habe. Mm. Also eine horizontale. Ja. Höhen spielen für mich keine große Rolle. Und dass Berlin jetzt ein paar Meter höher über dem Meeresspiegel liegt als meinetwegen Hamburg, ist für die Vegetation oder für unser aller Leben relativ egal. Mhm. Hier in Peru gucken die Leute nicht nur horizontal auf die Welt, also was liegt da so auf dem Boden, sondern sie haben aufgrund dieser gewaltigen Höhen hier zu 4, 5 oder je nachdem, wohin man kommt, bis zu 16 verschiedene Korridore, sozusagen Stockwerke definiert, in denen auch unterschiedliche Pflanzen, Tiere und so weiter zu Hause sind. Aber jetzt überleg dir mal, wie die auf die Welt gucken.
Ja, also
die betrachten, wenn die so einen Berg angucken, da denke ich mir wo geht denn da die Straße hoch? Die sehen da automatisch so Stockwerke drin und sagen so, ab der Höhe wächst nur noch das und das und da geht nur noch die und die Kartoffel und so. Also eine sehr viel spezifischere Art, Welt zu betrachten, finde ich total irre, war mir so nicht klar, dass es auch vertikale Einteilungen gibt.
Das ist das eine und das andere ist natürlich auch immer die Sprache. Ne? Also welche Sprache habe ich zur Verfügung, womit wachse ich auf und wie vielfältig ist diese Sprache? Das macht auch etwas aus, wie ich auf die Welt schaue. Mhm. Ja? Und da kommen wir dann jetzt so langsam zu Don Basilio.
Ganz kurz ein allerletztes, bevor du das Don Basilio-Rätsel löst. Nee, ich merke, und das habe ich auch dir zu verdanken, und deswegen Shoutout an dieser Stelle an meine deutlich ältere Gattin.
2 Monate,
Ich habe auf dieser Wanderung, auf dieser 4-Tages-Wanderung durch das Larestal nach Machu Picchu, auch durchaus mit Hilfe einer, hallo Nancy, ganz vielen Dank dafür, einer Reiseführerin, also unserer Wanderführerin, mal auf unterschiedliche Klänge von Wasser gehört. Mhm. Wir haben Wasserfälle gesehen, wir haben reißende, also wirklich steile Bergbäche gesehen, wir haben aber auch so kleine gurgelnde Bächlein gesehen. Mhm. Es gibt so viele unterschiedliche Sounds von Wasser, auch das war mir nicht so klar. Leute, ihr merkt schon irgendwie, wahrscheinlich werde ich hier als Andenbauer noch enden. So, jetzt komm zu deinem neuen, Lover.
Von welchem sprichst du jetzt? Ich würde eigentlich gerne auch noch was zu den beiden Musikern aus Venezuela erzählen, aber ich bleib mal bei
Don. Schatz, bitte, das solltest du uns nicht vorher enthalten.
Don Basilio ist ein Quechua, ein Indigener, die Quechua-Indianer, sage ich jetzt mal, die leben hier eigentlich in sehr hohen, also so über 5000 Metern in Dörfern und sprechen quasi die Sprache, die die Inka damals hier eingeführt haben im Mittelalter.
Und sie betrachten sich als die letzten Nachfahren.
Genau, und sie betrachten sich auch als die letzten Nachfahren und sie haben genauso wie die Huniquin in Brasilien einen sehr naturbezogenen Zugang und verstehen zum Beispiel Berge als eigenständige Entitäten, als Kräfte oder Energien, die angerufen werden für Rituale. Das ist jetzt nur ein ganz kleiner Teil von ihrem Naturglauben. Und ich finde das irre spannend, weil ich natürlich mit meiner Arbeit ja auch immer versuche, diese Verbindung wiederherzustellen zur Natur, um zu schauen, wie macht das eigentlich jemand anders, der viel natürlicher, weil in der Natur lebt. Wie geht der damit eigentlich um? Und so bin ich zu Don Basilio gekommen, einem, ich glaube nicht, dass er sich Schamane nennt, aber zu einem Heiler oder Schamanen und habe ihn gefragt, ob er Lust hätte, für Hai und mich eine kleine Zeremonie zu machen, in der es so ein bisschen um Heilung geht, aber auch um diese Verbindung zu Pachamama, zu Mutter Erde, die nochmal zu bekräftigen und zu vertiefen. Und er hat dann zugestimmt. Er spricht einen Mix aus Spanisch und Quechua. Ihr wisst ja, ich spreche kein Spanisch. Mein Translator hat da manchmal echt ein bisschen versagt. Gott sei Dank habe ich da noch jemanden gefunden, der Quechua auch übersetzen kann, konnte ins Englische. Und dann hatten wir eine 3-stündige Zeremonie. Und wie war die für dich?
Also wir unterscheiden uns ja. Du nimmst das ja schon sehr ernst, dieses Rituelle.
Ich mache ja auch selber Rituale in meiner Arbeit.
Absolut, also für dich war es auch ein Kollege. Also für dich, du guckst auch anders drauf. Ich bin da eher so aus der Konsumentensicht oder aus dieser etwas journalistisch distanzierten Sicht. Mhm. Ich habe sehr zum Leidwesen meiner Frau Don Basilio auch sofort Günther genannt. einfach um auch so eine Nähe zu mir zu schaffen. Und das Tolle an diesem Mann, keine Ahnung, wie alt macht der gewesen sein, 70 oder so?
Nö, der war so wie wir, würde ich sagen, so alt.
Naja,
er hatte noch dunkle Haare im Gegensatz zu mir zum Beispiel.
Oder zu mir. Also auf jeden Fall, Don Basilio war ein bisschen älter als die beiden Musiker, auf die Suse beide Augen geworfen hat. Und er stieg aus dem Auto aus, er hat sich fahren lassen und er war von Anfang an ein Bündel an guter Laune.
Und präsent.
Er war präsent, er war zugewandt, er hat gelacht, er hat uns in den Arm genommen. Er war ein unglaublich angenehmes, offenes, positives Menschenkind. Mhm. Also ohne, dass ich irgendetwas von ihm wusste. Und zweitens hatte ich den Eindruck, dass er das, was er macht, ernst nimmt. Mhm. Also er hat ja nicht irgendwie was weggemurmelt, sondern er war so da. Mhm. Und ich habe mich nicht eine Sekunde lang unwohl oder verarscht oder sonst irgendwie ausgenommen oder sowas gefühlt. Ich fand es total spannend, was er gemacht hat. Und da muss ich mal sagen, du legst ja manchmal mit den Leuten, mit denen du in den Wald gehst, so Mandalas. Mhm. Ne? Also ihr macht so, ich sag mal, so Bilder aus Blättern.
Ich mache immer einen Altar, um am Ende auch nochmal Danke zu sagen, so für den Tag. Oder
so. Und was machte das, was Don Basilio? Ist. Ich will nicht zu viel verraten, aber der machte das auch. Mhm. Der legte auch sehr komplexe Bilder aus Maiskörnern, aus Schokolade, aus irgendwie Glitzersteinchen.
Aus Lama.
Lamafell, Lamafett.
Fett,
ja. Also es war wirklich ein Gesamtkunstwerk. Joseph Beuys hätte seinen Spaß gehabt daran. Und hinterher wurde das Ganze natürlich verbrannt.
Transformiert.
Transformiert. Und dann gab es halt noch alle Mengen Sprüche und Geräusche. Und es wurde gereinigt.
Die Berge wurden angerufen.
Und er fand es wahnsinnig lustig, wenn man meinen Namen, wenn man das H vorne weglässt und das Spanische ausspricht, dann bleibt da Ajo. Und Ajo ist Knoblauch. Also so Olio Olio kennt man aus der italienischen Küche. Und alle spanisch sprechenden Menschen finden es unheimlich witzig, dass dieser alte Gringo hier Knoblauch heißt. Und das fand er auch lustig. Ne? Hatte sich auch immer wieder so beömmelt. Also mir hat es viel Spaß gemacht. Wie war das für dich? Also hast du den als Kollegen begriffen?
Ja, ich nehme den schon als Kollegen wahr und ich finde diese Präsenz und also ich nehme den ernst. Ich nehme das ernst, was er da macht. Ich hatte auch das Gefühl, bei mir hat das sich so ein bisschen angefühlt hinterher, als ob er so meine Energie auch nochmal so angehoben hat. Also so, es hat was Positives hinterlassen in mir und ich fand das irre spannend. Ich nutze ja auch Feuer tatsächlich manchmal für manche Rituale. Ich halte Rituale für absolut wichtig, weil sie eben auch schon so lange im Menschheitsgedächtnis sind. Also unsere Vorfahren haben auch schon Rituale benutzt.
Ja, das sind halt immer wieder die archaischen Sachen. Ne? Es ist Feuer, es ist Fett, es ist Erde,
ja,
die Kokablätter. als Geschenk von Mutter Erde und das Anrufen von Pachamama.
Ja, aber es würde uns, glaube ich, auch gut tun, wenn wir da wieder mehr in die Verbindung kommen, ob nun über so ein Ritual oder über dieses sich einfach wieder mehr mit der Natur auseinandersetzen und sie auch nicht als etwas, als so ein Ding betrachten, sondern sie wirklich als etwas, womit wir ja Millionen zusammengelebt haben. Wir waren immer da irgendwie drin, immer involviert und nur weil wir die letzten 250 Jahre, das ist ja gar nicht so viel, oder vielleicht 300 Jahre, nicht mehr so connected sind, heißt das ja nicht, dass wir nicht trotzdem da reingehören in diesen ganzen Komplex. So, ne? Und dass diese Nähe, das war etwas, was ich sehr, sehr spannend fand, wie er einerseits so immer so einen kleinen Schalk im Auge hatte und auch gelacht hat. Der Schalkschamane. Und gleichzeitig aber auch das so sehr, sehr ernst betrieben hat. Und er hat mir 2 Tage später nochmal geschrieben und gefragt, wie es mir geht. Und ich habe das Gefühl, mir geht's besser.
Absolut.
Egal, was da jetzt, das ist aber auch schon, es ist auch nicht so wichtig, was da jetzt im Einzelnen, ich will das auch gar nicht wissenschaftlich jetzt auseinandernehmen, weil Spiritualität ist eben etwas, was man vielleicht nicht immer gleich oder überhaupt nicht erklären kann, was aber trotzdem funktioniert.
Also, um das in einem Satz für mich jedenfalls zusammenzufassen, es war ein positiver Energiestrom. So.
Genau.
Es hatte keine einzige Sekunde irgendetwas von Druck oder Angst oder Beklemmung oder irgendwas Negatives oder Vorwurf oder so.
Nee.
Also ich habe mich sehr
aufgehoben.
Auf der anderen
Seite war es sehr, sehr menschlich auch, weil er ja auch dann von seinen 4 Kindern erzählt hat und wir haben von unseren erzählt. Und also es war so ein etwas auf Augenhöhe, was ich sehr, sehr als sehr, sehr angenehm empfunden habe und was auch wieder in mein Wollen, nämlich Menschen zu begegnen, ganz gut gepasst hat.
So, ihr Lieben, das war kurz zusammengefasst Peru. Und wir sind jetzt schon auch langsam auf dem Rückweg.
Ja.
Wir werden in der nächsten Folge nochmal sowas wie eine Bilanz ziehen.
Ja.
Also jetzt nicht nur so reiseführerisch, was war Argentinien, Chile, Peru, sondern auch, was hat es mit uns gemacht, wie funktioniert Work and Travel, vielleicht auch in Zukunft für uns, was geht nicht so gut, was kostet das Ganze, ist ja vielleicht auch nochmal so eine Frage.
Ja.
Was würden wir anders machen, was auch immer. Was hast du noch?
Ich habe nur noch, was ich interessant fand, du erinnerst dich vielleicht, als wir in Buenos Aires abends mal aus waren und dann Bands, so einen Bandabend hatten, wo so verschiedene Bands gespielt haben.
Ja.
Und das Gleiche habe ich ja dann tatsächlich in Cusco nochmal erlebt mit meinem Freund, dem...
Mit deinem jugendlichen Lover.
Mit meinem jugendlichen Lover, genau. Dem venezolanischen, wie sagt man sowas?
Sag doch einfach... Schnuffi.
Mit Daniel. Nämlich da ging es auch wieder. Und das fand ich interessant. Ich dachte, Mann, das ist doch hier ist doch die Musik auch. Es gibt eine große Vielfalt. Kann doch gar nicht sein, dass die jetzt immer Bands nachspielen. Aber es war genau wieder dasselbe.
Sie haben
Bands nachgespielt.
Gecovert,
genau. Ja. Und gleichzeitig habe ich einen meiner Lieblings-DJ, der nun wirklich Europäer ist, durch und durch, aber ganz viel mit spanischer Musik arbeitet. Und die Mixed, den habe ich wiederum auch hier wieder getroffen.
El Buho.
Also da kann man, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht ist das auch was für Paul, mal mit seiner Ska-Band hier vorbeizukommen. Weil die haben wir
super,
natürlich, die haben wir natürlich auch weitergegeben, die Musik von Paul. Und die waren hier völlig aus dem Häuschen, die jungen Männer.
Die Peruaner fanden Udo Butter und das Team. Also ich glaube, da geht was.
Da geht was, eine Welttournee.
2024 machen die hier den Durchmarsch. Also ihr Lieben, der Mutmach-Podcast am Freitag in Gestalt des Kettensägen-Tangos geht langsam dem Ende zu. Paul sitzt in Berlin und freut sich schon. Der Kleine in Buenos Aires lernt eifrig Spanisch. Suse entwickelt sich in vielerlei Hinsicht den jungen und den älteren Männern entgegen. Ich gucke mir das Ganze mit großem Interesse an und wir freuen uns auf die nächste Folge. Schatz, du solltest jetzt einfach nichts mehr sagen, weil alles führt ins Verderben. Tschüss!
Tschüss!
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Ein Podcast von Funke.